Ja, so dürfen wir vor dir stehen, du unser Herr und Haupt. Dürfen dir danken, dass du gegenwärtig bist, dass du der Handelnde bist. Hab Dank, dass du uns einen neuen Blick geben willst für unser Leben und Arbeiten. Und dazu hast du uns viel gesagt an diesem Tag. Hab Dank, dass du uns für alle Bereiche unseres Lebens einen Auftrag, ein Mandat gegeben hast. Und wenn wir von dir aus und zu dir hin leben, dann dürfen sich auch unsere Lebensperspektiven verändern. Dann dürfen wir lernen, unser Leben aus deiner Perspektive, aus der Perspektive deiner Ewigkeit zu sehen. Und dann stellst du uns auch die Frage, an welche Stelle in unserem Leben wir dich stellen. Und das ist eine Frage, die uns jeden Tag neu tief beschäftigen sollte. Und so wollen wir in der Stille vor dir uns fragen, Herr, wo stehst du in unserem Leben? Herr, vergib uns, wo sich anderes zwischen dich und uns gestellt hat oder stellen will. Es gibt so vieles, was zum Götzen werden kann. Zeig du uns ganz persönlich in unserem Leben, wo das uns betrifft. Hab Dank für deine Ermahnung und deine Ermunterung an diesem Tag, gerade darüber in der Tiefe nachzudenken. Und so wollen wir weiter hören auf dich, dir danken für unsere Gemeinschaft, dir danken für die Brüder, die in solcher Tiefe und Offenheit sich uns mitteilen. Wir preisen dich und loben dich, du unser Herr und Gott. Amen. Amen. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es also gemacht, damit man sich vor ihm fürchte. Was da ist, war längst, und was sein wird, ist längst gewesen. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Amen.
Unser Thema heute Nachmittag: Durch Höhen und Tiefen mit Gottes Weisheit. Unser Predigttext wird Prediger 11, Vers 9 bis 12, Vers 7 sein. Ich lese den Text erst nachher, nicht gleich jetzt. Ich brauche einen gewissen Anlaufweg zu diesem Text. Denn er wird bestimmte existenzielle Erfahrungen unseres Lebens thematisieren, die aber im Grunde exemplarisch sind für unser ganzes Leben. Der Text wird die Freuden des jungen Lebens als Gabe Gottes schildern und als etwas, was wir in Verantwortung vor Gott leben sollen, nicht losgelöst von ihm. Und er wird das Leid schildern, das Alter mit sich bringen kann. Und er wird deutlich machen, beide Zeiten, die guten und die schweren, die jungen und alten Zeiten unseres Lebens, die Höhen und Tiefen unseres Lebens, haben etwas mit Gott zu tun. Und in beiden Zeiten sollen wir mit ihm und aus ihm leben. Aber bevor wir da hinkommen, möchte ich das zunächst mal in einen grundsätzlichen Zusammenhang stellen. C.S. Lewis, der große christliche Denker und Literat, hat einmal geschrieben: Der Teufel schickt uns die Irrtümer immer paarweise. Und das ist etwas, was wir gut durchdenken müssen. Und wenn man das erkannt hat, dass der Teufel einem die Irrtümer immer paarweise schickt, dann hilft einem das, nicht schon einen Irrtum für die ganze Wahrheit zu halten. Was meine ich? Ich fange mal bei einem Thema an, was noch nicht direkt mit unserem Text zu tun hat. Die Bibel spricht davon, dass Wahrheit etwas zentral Wichtiges ist. Die Bibel sagt auch, dass Liebe etwas zentral Wichtiges ist. In der Bibel gehören Wahrheit und Liebe zusammen. Und was machen wir? Wir fallen oft auf das Programm dessen herein, der uns die Irrtümer paarweise schickt. Den einen schickt er sozusagen den Irrtum, es genügt, an der Wahrheit festzuhalten. Wofür sind wir da als Christen? Wir sind dafür da, für die Wahrheit Gottes das Fähnchen hochzuziehen. Wir sind in unserer Gemeinde diejenigen, die für die Wahrheit streiten. Und dann ziehen wir diese Fahne hoch und wir betonen die Wahrheit, wir leben für die Wahrheit, wir kämpfen für die Wahrheit und alles, was nicht vor allem mit unserer persönlichen Erkenntnis übereinstimmt, ist dann schon die Unwahrheit und der Betreffende kriegt die entsprechende dann um die Ohren, die Wahrheit nämlich. Der andere zieht das Fähnchen der Liebe hoch. Die Liebe ist das Größte unter ihnen. Streitet euch doch nicht immer um Wahrheitsfragen. Die Wahrheit trennt, die Liebe eint. Die Liebe ist das Eigentliche. Und dann wird auch der entsprechende Bibelabschnitt gefunden. Steht es nicht schon in den Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus, dass sie wunderbar gut waren im Prüfen der falschen Propheten, aber Gott hat wieder sie, dass sie die erste Liebe verlassen und wird diese Wahrheitsapostel ausspeien aus seinem Munde. Was brauchen wir, diese Wahrheitsvertreter? Hauptsache, wir haben die Liebe. Ist das die halbe Wahrheit, wenn einer die Liebe nur hat? Oder ist das die halbe Wahrheit, wenn er die Wahrheit nur hat? Nein, es ist jedes Mal ein ganzer Irrtum. Es ist jedes Mal das Programm des Teufels und nicht das Gottes, um es mal ganz schlicht zu sagen. Ich bin erst auf dem Programm Gottes, wenn ich die Wahrheit in Liebe festhalte. Wenn ich 100% und 100% habe. Wenn ich simultan ganz für Gottes Wahrheit, ganz in der Liebe lebe. Das ist die Komplementarität Gottes. Das lässt sich nicht mehr mit 50 plus 50 ausrechnen. Oder es genügt, dass die einen diese Wahrheit haben und die andere jene. Es ist der ganze Irrtum. Es ist bereits das Programm des Widersachers Gottes. Wenn ich mich an der Stelle für die Hälfte entscheide, wo Gott mir komplementär das Ganze als alleinige Wahrheit Gottes, als alleinige Gedanken Gottes nahebringen will. Und so geht das bei x Themen in unserem Leben. Nochmal C.S. Lewis, der Teufel schickt uns die Irrtümer immer paarweise. In der Kirchengeschichte gab es diejenigen, die sagten, echte Hingabe, Wachstum des geistlichen Lebens ist nur möglich, wenn wir uns ganz von allem Irdischen abkehren. Wenn wir alles, was mit unserem leiblich-geschöpflichen Leben zu tun hat, möglichst loswerden, unterdrücken. Denn das ist ja alles irdisch und je mehr ich davon loskomme, desto mehr habe ich das Geistliche. Das ist ein alter Irrtum. Das war der Einbruch des Neuplatonismus bereits in die frühe Kirchengeschichte. Der Weg ging kerzengrad ins Mönchtum, in die Klöster oder in Ägypten, da nahm das die Form von Säulenheiligen an. Da waren Menschen, die auf alle Bedürfnisse des Lebens verzichten wollten und dachten, wenn ich mich nur noch auf einer großen Steinsäule niederlasse, wenn Leute kommen müssen, um mir dorthin mein Essen zu bringen, wenn ich dort Tag und Nacht verbringe, sozusagen auf diesem Quadratmeter Säule, dann tue ich damit Gott einen Gefallen. Dann habe ich nichts anderes mehr von dieser Welt, die mich ja nur von Gott abhält. Dann bin ich ganz frei für Gott. Und manche kamen dann hin in die Wildnis und haben diese Säulenheiligen bewundert und dachten, wenigstens ein paar Menschen schaffen es, ganz sich dem Geistlichen zu widmen. Aber lesen Sie mal die Bibel, ob Sie diese Existenzweise in der Bibel vorgegeben finden. Andere haben dann wieder gedacht, wenn so Christentum ist, dann will ich lieber damit nichts zu tun haben. Oder wenn lang genug platonische Leibverachtung praktiziert wurde, dann schwenkt das Pendel meistens dann irgendwann in die andere Richtung. Gibt es das nicht auch unter württembergischen Christen? Ich habe ein Buch zu Hause im Schrank, das etwa in die Richtung geht, also überhaupt die Sache mit Mann und Frau, sozusagen, das ist nichts Gutes. Hat nicht der Sündenfall genau damit begonnen? Also habe ich ein theologisches Buch gelesen, das hat geradezu den Sündenfall festgemacht. An dem Punkt vermutlich hat Adam die Eva begehrt oder die Eva den Adam und das war der Sündenfall. Es kann nur so sein, weil das ja leiblich ist und leiblich ist schlecht. Ich habe einem, der mir das vertrat, gesagt, jetzt gucken wir mal in die Bibel. Was steht da? 1. Mose 1, als der Mensch noch sehr gut war und nichts mit Sünde war. Da steht schon, und Gott segnete sie und sagte, seid fruchtbar und mehret euch. Es muss trotzdem so gewesen sein, sagt mir der Brüder. Vor dem Sündenfall konnte das noch nicht so gewesen sein, da mit der Fruchtbarkeit und so. Platon lässt grüßen, der erstrahlt noch im Grabe. Der Platonismus, das griechische Denken der Leibfeindlichkeit, als ob Gott denselben nicht geschaffen hätte, lebt fort im Christentum. Das war teils im Mönchtum so, das ist später in den Pietismus eingedrungen. Mancher hat das richtig in seinem Erbgut. Man kriegt das nicht auseinander, dass es etwas weltlich Sündiges gibt, aber dass es genauso das noch gibt, es gibt geschöpflich Leibliches, was zu Gott gehört. So. Und wenn dann mehrere Generationen sozusagen das christliche viktorianische Zeitalter gelebt haben, dann irgendwann schwenkt eine nächste Generation von Christen um und unter dem Motto, es ist alles erlaubt, gibt es grenzenlose Freiheit. Da habe ich die tollsten Sachen schon erlebt. Seelsorgebücher unter dem Namen so innere Heilung ging das dann in einem Buch, was ich da mal las, und Vorträgen, wo es dann also grenzenlos ging. Also es ging mir da nur um einen bestimmten Autor, der ist noch nicht mal in Deutsch, das war ein ausländisches Buch. Da ging es dann also darum, nur genießen und dann wirst du heil und gesund bis innen rein, wenn du dir immer wieder mit irgendwelchen Skrupeln irgendwas vorenthältst, dann macht dich das innerlich nur verklemmt. Wir müssen einfach hier uns die Freiheit genehmigen, alles mitzunehmen und das gehört zur Schöpfungsbejahung. Da war aber reichlich Sündenbejahung mit dabei in diesem Buch. Das ist so ähnlich, wie wenn man mal schaut, gegen wen der Paulus sich immer wieder richten musste. Da bekämpft er im Kolosserbrief diejenigen, die sagen, rühre das nicht an, taste das nicht an, koste das nicht, Feste, Neumonde und Sabbate, alles wurde streng eingehalten, darum drehte sich die ganze Frömmigkeit. Paulus sagt, habt ihr Christus nicht begriffen? Wenn ihr Jesus verstanden hättet, er, der das Haupt ist der kreatürlichen Schöpfung und der Erstgeborene von den Toten, das Haupt der neuen Schöpfung, dann habt ihr die Dinge zusammen. So, soweit dieses Thema. Was muss Paulus später sagen? Timotheusbrief. Der Geist sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten dann genau die andere Sorte Menschen kommt. Die kennen nur noch ausschweifendes Leben. Die anerkennen keine Autorität mehr. Für die gilt keine Ordnung Gottes mehr. Sie leben ausschweifend, sie nehmen jede Sünde mit. Sie haben vielleicht noch die äußere Form eines gottseligen Lebens und seine Kraft verleugnen sie. Selbstliebend, genussorientiert, nicht gottorientiert. Das Pendel schwenkt sozusagen vom einen Irrtum in den anderen. Es kann nicht die Linie sein für Christen und für die Gemeinde Jesu. Immer da eine Sache zu betonen, so zu betonen, bis sie zum Irrtum wird. Der eine betont die Freiheit, bis sie zum Irrtum wird. Der andere betont den Ernst, bis er zur Gesetzlichkeit wird. Der eine betont die Wahrheit, bis sie im Grunde ein Totschlagargument wird. Der andere betont die Liebe, bis alles akzeptiert ist und jeder Irrtum salonfähig ist. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Das ließ sich an x Themen durchspielen. Und zur biblischen Weisheit gehört es, dass wir uns nicht irgendeinen von diesen paarweisen Irrtümern einfangen, sondern dass wir mal das, was Gott zusammengefügt hat, auch zusammenlassen. Es ist vielleicht interessant, dass die altkirchlichen Bekenntnisse, die großen Bekenntnisse der Christenheit, an dieser Stelle deswegen vielleicht bis heute so anerkannt sind, weil sie es geschafft haben, die großen, hohen, tiefen, komplementären Wahrheiten der Schrift zugleich auszusagen. Da hat man sich in der frühen Kirchengeschichte erst 3 Jahrhunderte gestritten. Wie ist das denn jetzt? Ist Gott einer oder ist er 3? Und irgendwann war das klar formuliert, auch bekenntnismäßig, auch wenn wir es nicht begreifen, Gott ist simultan ein Gott in 3 Personen, 3 Einigkeit. Und alles andere ist nicht halbrichtig, sondern ganz falsch. Wir haben nicht 3 Götter und nicht nur der Vater ist Gott und das andere ist sozusagen 2. Etage zwischen Himmel und Erde. Es gibt nur diese eine Wahrheit und der Rest ist bereits Irrtum, der 3-einige Gott. Oder das Bekenntnis von Nicäa. Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Es hat nicht derjenige Halbrecht, der sagt, er ist nur göttlich. Der Doketismus war das, aber das will ich jetzt nicht vertiefen. Und der andere sagt, er ist nur menschlich. Der eine sagt, nein, richtig menschlich kann er nicht gewesen sein, sonst könnte er nicht göttlich sein. Hat allenfalls einen Scheinleib gehabt, denn Gott kann ja nicht leiden und so. Und der andere sagt, nein, wir müssen Jesus richtig als den Menschen sehen, Jesus als den Mann und sonst nichts. Nein. Die ganze Wahrheit ist dies, wahrer Gott und wahrer Mensch. Beides zusammen und alles andere ist sonst schon ganz falsch. Das haben die altkirchlichen Bekenntnisse noch auszusagen gewusst. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht das, was allein dann richtig ist, wenn wir es zusammen sehen, auseinandergerissen wird. Und da können wir dann auch nicht sagen, die eine Gemeinde betont halt dann mehr das und die andere mehr das. Es gibt Dinge, wenn wir die auseinanderreißen, sind wir einem dieser Irrtümer erlegen. Deswegen, der Teufel sendet die Irrtümer immer gern paarweise. Wenn es ihm nicht gelingt, Christen darauf zu verpflichten, dass sie einer richtigen Lüge aufsitzen, so die auch richtig nach Lüge klingt, dann gibt er den einen Christen die halbe Wahrheit und den anderen Christen die andere Wahrheit. Und daraus machen die dann ganze Konfessionen. Aber indem man das auseinanderreißt, was biblisch zusammengehört und was nur dann richtig ist, wenn es zusammen bleibt, sind wir schon auf falschen Spuren. So, jetzt wisst ihr, warum mir wichtig war, das zuerst mal darzustellen. In diesem Zusammenhang, der grundsätzlich wichtig ist, den wir an x Themen biblisch durchdeklinieren könnten, der also nicht nur fürs Alte Testament wichtig ist, dass mir jetzt keiner am Ende dieser Predigt dann unbedingt sagen muss, naja, lass den Stadelmann reden, da hat er jetzt aus Versehen das Alte Testament ausgelegt, hätte er das Neue ausgelegt, wäre das nicht so. Das Prinzip ist im Neuen genau das Gleiche. Ich möchte also dieses Prinzip jetzt mal hier an diesem biblischen Weisheitsbuch Prediger und an der Stelle Prediger 11, Vers 9 bis 12, Vers 7 uns deutlich machen. Ich lese trotzdem schon von Vers 80 gerade. Denn wenn ein Mensch viele Jahre lebt, so sei er fröhlich in ihnen allen und denke an die finsteren Tage, dass es viele sein werden. Denn alles, was dann kommt, ist Vergänglichkeit. So freue dich, junger Mensch, in deiner Jugend. Lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Tu, was dein Herz begehrt und deinen Augen gefällt. Aber wisse, dass dich Gott um das alles vor Gericht ziehen wird. Lass den Unmut fern sein von deinem Herzen und halte fern das Übel von deinem Leibe. Denn Kindheit und Jugend sind eitel oder vergänglich. Denke an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, wo du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Ehe die Sonne und das Licht und Mond und Sterne finster werden und Wolken wiederkommen nach dem Regen, zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und müßig stehen die Müllerinnen, weil es so wenige geworden sind, und wenn finster werden, die durch die Fenster sehen, und wenn die Türen an der Gasse sich schließen, dass die Stimme der Mühle leiser wird, und wenn sie sich hebt, wie ein Vogel singt und alle Töchter des Gesangs sich neigen, wenn man vor Höhen sich fürchtet und sich ängstet auf dem Weg, wenn der Mandelbaum blüht und die Heuschrecke sich beläht und die Kaper aufbricht, denn der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt, und die Klageleute gehen umher auf der Gasse, ehe der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Es ist alles ganz vergänglich, spricht der Prediger, ganz vergänglich. Höhen und Tiefen. Hier ist jetzt die Rede von dem, was ein Mensch in seiner Jugend erlebt und wie er leben soll und wem er gegenüber verantwortlich sein soll in seiner Jugend. Und es ist davon die Rede, wie menschliches Leben alt wird und schwach und irgendwann stirbt. Und das beides wird nun von der Weisheit Gottes ins Blickfeld genommen und in unser Leben ganz realistisch, aber auch ganz der Schöpfungstheologie Gottes gemäß eingeordnet. Wollen wir uns das gerade mal anschauen? Mit der Fragestellung von der Einleitung her, die ich gerade brachte, im Blickfeld. Das Erste, was hier deutlich wird, wir sollen unsere jungen Jahre froh und positiv aus Gottes Hand nehmen. Wir sollen unsere jungen Jahre froh und positiv aus Gottes Hand nehmen. Wie lang ist der Mensch jung? Also ich bin diese Woche tief erschrocken. Also ich hoffe und fürchte fast, ich hätte ein paar graue Haare mehr bekommen. Bei Blonden sieht man das ja nicht so schnell. Ich las meinen pietistischen Lieblingsschriftsteller Johann Jakob Rambach. Der ist Nachfolger von August Hermann Franke in Halle vor mehr als 250 Jahren gewesen. Und ich habe mir diese Woche eins seiner Originalbücher kaufen können, habe ich das in Schweden gefunden im Internet. Ich saß zu Hause und meine Frau war fast neidisch. Du strahlst das Buch an, wie du eigentlich nur mich anstrahlen sollst. Es ist halt so ein Schätzchen aus dem Jahr 1722 und hat nur 80 Euro gekostet. Die Schweden konnten es nicht lesen auf Deutsch. Und dann lese ich das Vorwort. Und dann unterscheidet der große Johann Jakob Rambach, der später mal pietistischer Professor in Gießen war, die verschiedenen Lebensalter des Menschen. Wohlgemerkt 1720. Und dann steht dort, also wie die verschiedenen Lebensalter, schön auf Lateinisch. Und dann stand, ab 50 beginnt die Aetas senilis. Das senile Lebensalter. Und ich bin 52. Ach du liebe Schneid, dachte ich, gehöre ich jetzt schon zu den Senilen? Scheinbar, na gut, die Lebenserwartung war damals im 18. Jahrhundert noch. Rambach selber hat über 100 Bücher geschrieben, ist mit 42 Jahren gestorben, wohlgemerkt. Da ist einer, der 52 war, schon steinalt gewesen. Ja. Aber immerhin, fühle ich mich mit 52 wie ein Vir senilis? Nein, würde sagen, fühle mich noch relativ jung. Und wenn ich hier den einen oder anderen unter uns sehe, der vielleicht die 70 schon überquert hat, da würde mir der eine oder andere auch sagen, ich bin ziemlich frisch noch im Kopf. Wie lang ist man jung? Ist das dann nur sozusagen, der Mensch will sein Alter nicht wahrnehmen? Nein, das ist ganz interessant, folgt mir mal in diesem Gedankengang, ob es vielleicht biblisch sein könnte, dass der Mensch nach diesem Bibelabschnitt, den wir hier vor uns haben, jung ist, bis die letzte Phase beginnt. Vers 8, wenn ein Mensch viele Jahre lebt, so sei er fröhlich in ihnen allen, so freue dich, Jüngling, Vers 9, in deiner Jugend. Also diese vielen Tage werden hier offenbar als Jugend bezeichnet. Denn, nehmen wir Kapitel 12, Vers 1 noch dazu, denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen, wo du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Wo es dann all das kommt, was dann nachher so poetisch geschildert ist. Also es ist gar nicht so unbiblisch, wenn einem vielleicht ein 80-Jähriger, dem Gott noch Gesundheit erhalten hat, sagt, Leute, wenn ihr vielleicht mit 15 Jahren meint, einer mit 80 ist innerlich völlig versteinert, ich bin noch frisch innerlich. Da brennt noch Leben. Da brennt auch noch Freude an der Schöpfung Gottes. Und es ist genauso wahr, es kann einem mit 40 passieren, dass die Gesundheit in einer lebensbedrohlichen Krankheit derart leidet, dass man so ähnlich wie Elia sagt, Herr, nimm mich von dieser Erde, ich schaff's nicht mehr. Die bösen Tage, wenn sie einsetzen, wo uns aller Lebensmut, alle Lebenskraft, alle gesundheitliche Kraft abhanden kommt, die kommen eben nicht notwendigerweise erst ab 85. Bei manchen kommen die viel früher, weil Gott ihn früher zu sich ruft. Aber bevor diese Tage kommen, ist noch von Jugend die Rede, interessanterweise. Denke an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe diese bösen Tage kommen. Also wenn man es mal so etwas übertrieben sagen will, der biblische Begriff der Jugend ist hier in biblischer Weisheit relativ weit gefasst. Es ist einfach die Zeit, wo man das geschöpfliche Leben noch als Geschenk empfinden und genießen kann. So würde hier Jugend verstanden. Und was gilt nun in dieser Zeit, in dieser langen Jugend? Eine fröhliche Einstellung, eine positive Einstellung. Denken wir mal hier, Vers 8, sei fröhlich in all diesen langen Tagen. Freue dich, so steht es in Vers 9. Lass dein Herz guter Dinge sein, so steht es in Vers 9. Tu, was dein Herz begehrt, Vers 9. Tu sogar, was deinen Augen gefällt. Oder Vers 10. Halte das Übel fern von deinem Leib. Und noch Vers 10. Schließe den Unmut aus von deinen Herzen. Hier gibt es viele Dinge. Jetzt fürchte ich schon wieder, in dem mancher Pietistenseele kriecht augenblicklich schon wieder das Unbehagen hoch. Ich bin also gerne ein Pietist, aber schätze die auch, habe gerade von Rambach gesprochen, der war einer. Aber ich meine jetzt diese bestimmte lebensleibfeindliche Erziehung, die wir oft mitkriegen, die lässt uns dann manchmal bei Dingen, wo die Bibel sagen würde, danke doch Gott dafür, schon wieder ein schlechtes Empfinden haben. Hier sind mehrere Dinge genannt, über die wir uns freuen sollen. Wobei, das ist in einer sündigen Welt unbedingt nötig, sonst haben wir schon den ganzen Irrtum, dass hier steht, zum Beispiel, tue, was dein Herz begehrt und deinen Augen gefällt, Vers 9, aber wisse dabei, dass Gott dich um des allen Willen vor Gericht ziehen wird. Jetzt mancher liest das schon wieder falsch. Nämlich in dem Sinne, sobald du dich an etwas Geschöpflichem freust, sobald du etwas begehrst und wünschenswert erscheinst, dann haut Gott rein, er wird dich richten dafür. Aber das kann ja nach dem Predigerbuch nicht der Sinn sein. Es war ja schon gesagt worden, heute Morgen hatten wir es schon kurz, ich lese gleich noch einen entsprechenden Text aus dem Predigerbuch, Essen und Trinken und sich freuen an allen Tagen, das ist eine Gabe Gottes. Also nicht schon, dass wir uns an diesen Dingen freuen können, ist etwas, wo Gott uns dafür richten wird. Es wird nur gesagt, und das ist nötig in einer gefallenen Welt, wo große Schöpfungsgaben ganz schnell umkippen können und zur Sünde geraten können, dass sich freuen an etwas, was Gott schenkt. Das kann ganz schnell umkippen zu dem, was die Bibel Augenlust nennt, wo ich nämlich nicht Geschöpfliches schön finde und gerne anschaue, sondern wo ich Sündiges begehre. Das ist ein feiner Unterschied. Also kann ich diesen Blumenstrauß, diesen wunderbaren, anschauen? Als ich vorhin sang, wie die zarten Blumen willig sich entfalten, da hatte ich genau, weil ich ja hier stand, das vor Augen. Und da ging mir durch den Kopf bei diesem Anbetungslied, Herr, wie hast du das wunderbar geschaffen? Was sieht so ein Frühlingsstrauß toll aus? Es hat zu meinem Leben gehört, liebe Brüder, Geschwister, dass ich, als ich zum Glauben kam, mit 16 Jahren, folgende Erfahrung machte. Ich hatte damals einen Motorroller und fuhr immer 10 Kilometer zur Schule. Und auf diesem Weg zur Schule, es war halt mein Routineweg, den bin ich x-mal gefahren. Und jetzt war ich zum Glauben gekommen, war schon monatelang mit dem damals im Frühjahr dieses Jahres gekauften Motorroller gefahren, monatelang, jetzt war es Herbst. Und plötzlich ging mir auf, als ich Christ geworden war, die schöne Herbstfärbung. Die Wiesen, durch die ich da fuhr mit meiner Straße. Und ich habe angefangen, auf meinem Roller lauthals Loblieder zu singen. Manchmal flog einem eine Fliege direkt bis in den Hals. Aber mir gingen plötzlich die Augen auf, was Gott mir da für Schöpfungsgaben an den Rand meines Weges gestellt hatte. Vorher dachte ich, Schule, Straße, sozusagen, da müssen wir durch. Jetzt habe ich plötzlich gesehen, was da noch gibt, Weitwinkelobjektiv von Gott. Ich stieg vor 2 Wochen aus dem Auto und sagte zu meinem Bruder, wir leben Haus an Haus, guck mal hier, direkt neben meinem Autoparkstelle da vorm Haus, habe ich eine Hamamelis gepflanzt. Kennen Sie das? Hamamelis, Zaubernuss. Weil die im Januar, Februar blüht. Und die hatte ich vorher ganz hinten im Garten bei der Gartenhütte, unwissend, weil ich ja kein Gärtner bin, da gepflanzt. Und ich sah dann immer im Winter, wo ich nicht durch den Garten gehe, weil ich keinen befestigten Weg habe und über den matschigen Rasen laufen müsste im Winter, ich sah dann immer nur vom Küchenfenster aus, da unten blüht, in der Zeit, wo man sich nach Blüten sehnt, die Hamamelis. Vor einem Jahr habe ich sie ausgegraben und direkt dorthin gepflanzt, wo ich aus dem Auto steige. Warum? Weil ich mich freue an dem, was Gott mir Schönes auch im Januar schenkt und im Februar. Und dann steige ich aus dem Auto, wenn ich von der Arbeit komme, und sehe erstmal meine Hamamelis blühen. Dafür müssen wir Augen aufkriegen. Gucker auf! Und jetzt muss ich das negativ empfinden? Sozusagen, tu, was dein Auge begehrt. Ich habe mich gefreut, dass meine Augen diesen Winterblüher sehen. Und freue mich wochenlang jetzt schon daran. Also so ist das mal zu sehen. Aber wisse, dass Gott dich vor Gericht zieht. Das heißt, pass auf, das gehört zur biblischen Weisheit, dass du dich nicht plötzlich in einer tief sündigen Welt vertust und dich nicht mehr einfach an einer Schöpfungsgabe Gottes freust und deine Augen etwas Schöpfungsmäßiges sehen und begehren, sich mal wieder danach zu sehnen, dass die ersten Blätter rauskommen im Frühjahr. Darf ich das begehren? Ja, ich freue mich drauf. Aber wie schnell begehrt man dann etwas Sündiges? Pass auf, Gott ist der, vor dem du dein Tun verantwortest. Und deswegen begehre nicht Sünde. Das ist wichtig. Nochmal zurück zu dem, was die Bibel eben hier meint, wenn sie meint, sagt, dass wir unser Herz guter Dinge sein lassen, tun, was unser Herz begehrt, tun, was unseren Augen gefällt, das Übel fern sein lassen von unserem Leib, den Unmut ausschließen von unserem Herzen, also nicht sozusagen brüten und kurven im Negativen, sondern diese Dinge auch mal wegschieben vom Leben und sich wieder auf das konzentrieren, was Gott tut und gibt. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Manche konzentrieren sich geradezu nur aufs Negative. Gucken wir nur ganz kurz mal nochmal zurück in Kapitel 8 und 9, nur nochmal einige Verse zur Erinnerung. Kapitel 8, Vers 15. Darum pries ich die Freude. dass der Mensch nichts Besseres hat unter der Sonne, als zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein. Das bleibt ihm bei allen seinen Mühen sein Leben lang, das Gott ihm gibt unter der Sonne. Jetzt wissen wir biblisch gesehen ja als Schriftgelehrte auch gut, Gott gibt uns ja nicht nur einige Schöne unter der Sonne, er gibt uns auch noch jenseits der Sonne viel Gutes. Ja? Die himmlischen Gaben, die geistlichen Segnungen. Das wissen wir, das ist ja jetzt keine Alternative, das gehört zusammen, sonst haben wir ja wieder eine halbe Wahrheit und das ist ein ganzer Irrtum. Aber unter der Sonne, das heißt, in diesem Abschnitt, im Unterschied zu dem über Gottesdienst von heute Morgen, geht es ja jetzt wieder um das irdische Leben. Unter der Sonne gibt Gott uns Dinge, an denen wir uns freuen dürfen. Essen, trinken und das wieder realistisch bei allen Mühen. Es wird kein Paradies gezeichnet. Trotz aller Plage dieses Lebens gibt Gott Farbtupfer in dieses Leben hinein, wo wir Christen es ihm danken können, sagen, Vater, ich hab's gesehen, was du hier Schönes in mein Leben gegeben hast. Danke dafür. Bei allen Mühen. Oder gucken wir noch mal kurz in Kapitel 9 von Vers 7 an. So geh hin, 9 Vers 7. Iss dein Brot mit Freuden. Trink deinen Wein mit gutem Mut. Augenblick mal. Iss dein Brot mit Freuden. Mancher verpflegt sich nur. Der isst sein Brot halt nur, so als notwendiges Übel. Ohne geht's nicht. Wird nochmal schnell was reingeschoben. Also bei Stadelsmanns ist das so. Das ist wohlgemerkt auch so eine Familie mit einem 70 bis 80 Stunden Arbeitswoche. Relativ viel. Ich komme sehr häufig erst abends ziemlich spät nach Hause, wie viele von uns. Aber wir haben unseren Stundenplan so eingerichtet, ich habe meiner Sekretärin gesagt, versuchen Sie das mal so einzurichten, dass ich morgens vor 9 Uhr keine Vorlesung habe, wenn es geht. Manchmal geht es nicht, aber meistens geht's. Und bei Stadelmanns ist das dann so, jetzt wo die Kinder dann schon dann morgens um die Zeit nicht mehr im Haus sind, dann sitzen wir mal eine halbe Stunde am Tisch. Nicht in der Küche, da haben wir auch zwei Hocker und so ein Ding. Aber da sitzen Stadelmanns nicht morgens. Die sitzen im Wohnzimmer am schönen Tisch. Da brennen mindestens 2 Kerzen. Da gucken wir auf die Terrasse raus, da haben wir Zeit. Mal wenigstens eine halbe Stunde für uns und essen Frühstück. Iss dein Brot mit Freuden. Manche Christen können sowas nicht. Die Bibel sagt es uns aber. Das ist eben nicht nur dem Körper jetzt sozusagen den nötigen Treibstoff einzuverleiben und los geht's, möglichst im Stehen und noch im Kauen schon wieder raus. Fast Food. Nein, iss dein Brot mit Freuden. Trink dein Wein sogar mit gutem Mut. Und dann fürchtet ja jemand schon wieder, Komma, aber Gott. Nein, denn. Denn dieses dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Man glaubt es kaum. Denn dieses dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Jetzt kommt sogar die Mode dran. Lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinem Haupt Salbe nicht mangeln. Was ist damit ausgedrückt? Das weiße Kleid ist Symbol für das Festkleid. Also auch sozusagen Kleider sind ja nicht nur Kälteschutz, nicht nur Verhüllung, sondern sie sind, können auch Ausdruck von etwas Schönem sein. Natürlich, wenn ich Gartenarbeit mache, dann ziehe ich hier nicht meinen grauen Anzug an. Aber könnte es denn auch mal sein, dass wir uns für nichts anderes mal hübsch anziehen, um an einem Abend mit unserem Ehepartner zusammen im eigenen Wohnzimmer zu sitzen? Könnte das sein? Also ich bin heilfroh, dass meine Frau morgens, wenn die Kerzen an sind, da nicht immer neben mir mit dem Bademantel und Lockenwickler sitzt. Auch an solchen äußeren Dingen kann man Signale setzen, an denen man sich freuen kann. Wohlgemerkt bei... Sie hat es noch nie gemacht. Das ist nicht das ganze Leben. Wir haben es ja gehört, mehrmals heute schon. Es gibt die Plage, es gibt die Mühe, es gibt die Vergänglichkeit. Alles das ist wahr und so ist die Tendenz unseres Lebens. Wir kommen ja gleich auf die Tage, die uns nicht gefallen, ausführlich zu sprechen. Aber in diesem vergänglichen Leben gibt Gott diese Dinge, die wir nicht uns an Gott vorbei stehlen, sondern die wir aus Gottes Hand nehmen. Lass deinem Haupt die Salbe nicht mangeln. Das ist vermutlich hier jetzt auch so ein Kosmetikum. Stellen wir uns mal die Leute vor, die damals so manche Pflegemittel, die wir so haben, nicht hatten, wo man dauernd eigentlich kratzen und stochern musste und Flöhe finden und ich weiß nicht was. Eine Wohltat, sich mal mit so Olivenöl zu salben, dann war das wohl in dieser und den Produkten, den die da draus machten. Genieße das Leben mit deiner Frau, die du lieb hast, solange du dieses vergängliche Leben hast. Merken Sie wieder, wie hier die Gegensätze zusammengebracht sind. Dieses vergängliche Leben, genieße es mit der Frau, die du lieb hast. Ich sprach mal an einem Ehewochenende mitten im Chaco von Südamerika über dieses Thema. Siedler waren da zusammengekommen. Ein Ehepaar, fast 70 Jahre alt, hörte an diesem Ehepaarwochenende so eine ähnliche Botschaft wie diese hier über Kapitel 9. Und dann kam ein Ehepaar und sagte, wenn das stimmt, was Sie sagten, und wir haben eine tiefe Sehnsucht gewonnen heute beim Zuhören, dass das stimmen möge. Wir werden es nochmal nachlesen in der Bibel, sagten sie. Dann haben wir in den 50 Jahren unserer Ehe das meiste falsch gemacht. Wir dachten immer, genießen, das können wir mal im Himmel. Hier sind wir zum Arbeiten da. Wir sind sozusagen eine Zweckgemeinschaft, um zu zweit mehr produzieren können als alleine und um gehorsamst Nachkommen zu zeugen. So. Und jetzt sagt die Bibel hier, wir dürfen uns auch aneinander freuen. Da sage ich, Sie sind jetzt 70. Sie haben noch einige Jahre. Können Sie es anders machen? Aber bei manchem ist schon allein das Wort genieße nur negativ belegt, weil man nur dran denkt, dass manche Leute Sünde genießen. Und natürlich will die Bibel das nicht. Sie möchte aber, dass das, was Gott uns als Schöpfungsgabe gibt, dass wir das nicht wegschieben oder dass wir das nicht hastig einstecken, ohne zu danken, sondern dass wir das, was Gott uns als Schöpfungsgaben gibt, mal wirklich aus seiner Hand empfangen. Und dann in der Lebenshaltung leben, vergiss nicht, was er dir Gutes kann, was er dir Gutes getan hat. Es sind Gaben Gottes. Dass ich meine Frau habe und sie mich, das ist super geschenkt von Gott. Und das sollte uns eben nicht erst einfallen, wenn wir den Partner mal nicht mehr haben. Sondern das sollte uns jetzt bewusst sein, wo wir ihn haben. Das meint die Bibel. Solange du dieses eitle Leben hast, das Gott dir unter der Sonne gegeben hat. Sehen Sie diesen? Gott hat es gegeben. Denn das ist dein Teil am Leben bei all deiner Mühe, mit der du dich mühst unter der Sonne. Realistische Weltsicht. Das Leben ist nicht nur Zuckerschlecken. Es hat seine harten, mühsamen Seiten. Und es ist voll von kleinen Geschenken Gottes. Ich will das mal an einem Beispiel noch deutlich machen. Ich war unterwegs am Sinai. War mit meinem Sohn damals, der hatte gerade, ich weiß, einen 10. Geburtstag oder so. Ich musste zu einer Israelreise und da als für die Bibel arbeiten. Und ich sagte, Sohn, möchtest du mit dem Papa mit? 10 Jahre alt. Ja, er wollte mit. Also haben wir Geburtstag gefeiert, Vater und Sohn, auf einer Israelreise. Und ich weiß noch, wie wir den Sinai, den Moseberg da erklommen haben. Nachts um 3 ging's los. Plötzlich war der Junge weg. Am Gipfel habe ich ihn dann wiedergefunden. Es war fast wie der 12-jährige Jesus im Tempel. Gut, dass die Mama nicht dabei war. Und dann kamen wir runter. Ein Tag war es hin durch die Wüste, den anderen zurück. Alles knirschte. Gab nur eine Zahnbürste, die wir dabei hatten. Und dann kamen wir in Eilat wieder an. Und ich sage, komm Junge, wir gehen heute noch in dieses Unterwasserobservatorium und stiegen darunter in dieses Unterwasserobservatorium. Ich habe den Kontrast im Leben noch nicht so stark empfunden. 2 Tage Wüste, alles tot, kein Leben. Und dann darunter steigen. Und man ist kaum unten angekommen. Da wimmelt das Leben rund um die Scheiben. Tausende von Fischen. Kleinen, großen. Man sieht einfach nur ins Rote Meer rein. Da dachte ich, Gott, wie groß bist du? Die einen, das sind tausende von Fischen in einem Schwarm. Das glitzert nur silbern. Die anderen, die sehen aus wie kleine Weihnachtspäckchen. Manche sind so richtig quadratisch, praktisch gut. Ja, fehlt nur ein Schleifchen obendran. Blau mit gelben Punkten, rosa, ich weiß nicht, alle Farben. Diese Fische im Roten Meer. Ich stand mit der Nase an der Scheibe und dachte, welche erdrückende Fülle von Leben. Und bevor wir Menschen das Unterwasserobservatorium gebaut haben, hat wahrscheinlich kein Mensch das so richtig gesehen in der Zeit vor der Taucherbrille. Und Gott hat es einfach unter Wasser geschaffen, als einen unglaublichen Überfluss an Leben. Schöpfungsherrlichkeit Gottes. Wenn man erstmal sieht, was Wüste ist, und die gibt's halt auch auf unserem sündigen Planeten, und dann sieht, was Gott geschaffen hat, kann man sich freuen, dann geht der Gedanke gleich nach oben. Und Christen müssten die Augen wieder offener kriegen für dieses, was wir hier dankbar aus seiner Hand nehmen und genießen können. Wir würden dankbarere Männer, wir sachlichen Geschöpfe, sozusagen das Gefühl hat Gott für die Frau geschaffen, die Sachlichkeit für uns Männer. Ja? Nein, wenn wir Männer auch mal die Augen fürs ganze Leben offen kriegen würden, wer mit uns besser auskommen? Wir wären um unseres Christseins willen ganzheitlicher. Von daher nochmal zurück. Genieße dieses Leben, viele Jahre, in denen du lebst, sei fröhlich in ihnen allen, freue dich, Jüngling, in deiner Jugend, sei guter Dinge in deinen jungen Tagen, halte das Übel und den Unmut fern von deinem Leib, denke an deinen Schöpfer in dieser Jugendzeit. Also sieh in all diesen Gaben des geschöpflichen Lebens den Schöpfer. Denke bei all diesem an den, der es gemacht hat. Und damit kann ich dann auch in diesem Maße nicht, in dieser Weise überhaupt nicht die Sünde lieben. Denn die hat nicht Gott gemacht. Ich liebe nicht das Werk des Teufels, die Sünde. Ich liebe das Werk des Schöpfers. Das muss tiefe Lebensüberzeugung bei uns sein. Und dann kommt das Komma, ehe denn die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, wo du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Nachdem wir gesehen haben, was unsere jungen Jahre froh und positiv bringen können und wie wir sie froh und positiv aus Gottes Hand nehmen sollen, all die Tage unseres Lebens, in denen wir einfach an der Schöpfungsfreude Gottes teilhaben können, dann sagt uns die Bibel realistisch, in einer gefallenen Welt leben wir nicht ewig. So sehr wir vielleicht Lebenshunger und Lebensdurst haben und es als unnatürlich empfinden, das Vergehen, das Sterben, es gehört in einer gefallenen Welt zur bitteren Realität. Ewiges Leben kommt dann, neue Schöpfung, ja? Das ist ja der wunderbare Ausblick, kommt am Ende dieser Verse jetzt gleich auch. Aber es kommt hier in diesem zweiten Teil etwas vom poetischsten, was die Bibel uns schildert. Ich habe Ihnen vorhin die Lutherbibel vorgelesen. An dieser Stelle, so würde ich mal sagen, wo einfach versucht wird, auf Lutherdeutsch hebräische Poesie rüberzubringen, versteht man einfach die Poesie nicht mehr. Oder haben Sie es verstanden? Ehe also die Tage kommen, wo du sagst, sie gefallen mir nicht, ich lese es nochmal, ehe die Sonne und das Licht, Mond und Sterne finster werden und Wolken wiederkommen nach dem Regen, zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern, die Starken sich krümmen, müßig stehen die Müllerinnen, weil es so wenige geworden sind, wenn finster werden, die durch die Fenster sehen, wenn die Türen an der Gasse sich schließen, wenn die Stimme der Mühle leiser wird, wenn sie sich hebt, wie wenn ein Vogel singt und alle Töchter des Gesangs sich neigen und so weiter, wenn man sich vor Höhen fürchtet. Was bedeutet das alles? Jetzt wäre eigentlich die Kunst des Bibelübersetzens dran. Für alle Freunde der Konkordantenübersetzung, die ist wunderbar, wenn es um biblische Briefe geht, wo man wörtlich übersetzt und da vielleicht viel rauskriegt. Es gibt aber auch Stellen bei Poesie, da ist es eben oft so, dass das, was in einer Sprache poetisch ausgedrückt wird, wenn die andere Sprache, sozusagen die Zielsprache, nicht die gleichen Bilder hat, um das Gleiche auszudrücken, verstehe ich plötzlich nicht mehr, was da gemeint war. Kleiner Hinweis nur mal. Zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern. Was waren die Hüter des Hauses? Die starken Arme im hebräischen Verständnis. Wenn die Starken sich krümmen, das sind die kräftigen Beine, die plötzlich krumm werden. Wenn müßig stehen die Müllerinnen, weil es so wenige geworden sind. Die Zähne, die Müllerinnen. Oder dann eben später, dass die Stimme der Mühle leiser wird. Man kann nicht mehr so laut reden. Die Stimme hebt sich, wie wenn ein Vogel singt. Nicht? Sie wird zittrig, dünn. Und so weiter. Also das sind mit vielen Ausdrücken, ist im Grunde das Schwächer, das Älterwerden beschrieben. Ich lese es einfach mal nach einer neueren, sogenannten kommunikativen Übersetzung. Da heißt das dann so. Ab dem Vers, jetzt will ich nicht den ganzen Text nochmal lesen, nehmen wir einfach von dem Vers 2 an. Dann verdunkeln sich dir Sonne, Mond und Sterne. Und nach jedem Regen kommen wieder neue Wolken. Dann werden deine Arme, die dich beschützt haben, zittern. Und deine Beine, die dich getragen haben, werden schwach. Die Zähne fallen dir aus, einer nach dem anderen. Deine Augen werden trüb, deine Ohren werden taub. Deine Stimme wird dünn und zittrig. Das Steigen fällt dir schwer. Bei jedem Schritt bist du in der Gefahr zu stürzen. Draußen blüht der Mantelbaum. Die Heuschrecke frisst sich voll. Die Kaperfrucht bricht auf. Aber dich trägt man zu deiner letzten Wohnung. Auf der Straße stimmt man die Totenklage für dich an. Hier versteht man's. Das ist hebräische Poesie. In poetischer Sprache. Und da müssen Sie jetzt mal den Kontrast verstehen. Das ist Schönheit der inspirierten Bibel. Im Grunde das Unschönste, was man im Leben erlebt. Die Tage, wo wir sagen, sie gefallen uns nicht. Denen wird im Grunde der poetischste Abschnitt der ganzen Heiligen Schrift gerichtet. Wenn sozusagen dieses geschöpfliche Leben nicht mehr schön ist, sondern die Tage kommen, die uns nur nicht mehr gefallen, dann macht Gott es in seinem Wort wenigstens so, dass die Sprache, die das schildert, schön ist. In diesem Kontrast zwischen dieser schönen dichterischen Sprache und dem Unschönen, was da geschildert werden muss an Lebensvergänglichkeit, wird uns hier menschliches Leiden auf dem Weg zum Abschied geschildert. Der Mensch wird schwach. Das, was er einmal konnte, kann er nicht. Irgendwann kommt diese Zeit, dass wir vieles nicht mehr können, was wir konnten. Irgendwann kommt die Zeit, wo sozusagen das Dunkel überwiegt, wo selbst nach Sonne, Mond und Sternen, wo man sich ja an einem orientalischen Nachthimmel oder bei der strahlenden Sonne in Israel dran freuen konnten, es ist ja kein trübes Land, wo es dauernd regnet. Aber es kommt die Zeit, wo trotz Sonne, Mond und Sternen immer wieder die Wolken vorziehen. Also in einer Gegend der Welt wie Israel, wo Sonne, Mond und Sterne im Grunde viel mehr eine Rolle spielen als Regen, wird es dann subjektiv so, dass man vornehmlich die dunklen Wolken sieht. Nicht mehr die Schönheit der Schöpfung wahrnehmen kann. Es ist mehr Trübe. Man selbst lässt nach, die Funktionen, die alle mal so gut gingen, die uns dieses Leben ermöglichten, lassen nach. Und selbst, dann wird das mit dem Mandelbaum geschildert, da wo der Mandelbaum anfängt zu blühen, wo die Blüte noch da ist, schon kommt die Heuschrecke gekrochen. Noch blüht das Leben, aber jeder weiß in Israel, was los ist, wenn eine Heuschrecke den Zweig entlang krabbelt. Die schöne Blüte, die gerade noch da ist, ist nur eine Frage noch von Minuten. Dann ist die Heuschrecke da, dann beißt sie zu, dann nagt sie alles ab. Am Ende wird alles tot sein. So wird poetisch geschildert, da wo immer noch, ja auch bei dem 85-Jährigen, Leben blüht, schon ist die Heuschrecke unterwegs. Unser Leben ist vergänglich. Und keiner von uns weiß, ob ihm das nicht schon mit 40, mit 50, mit 60 so passiert. Wir wissen nicht, wo die Heuschrecke gerade ist, die unsere Blüte abfressen wird. Wir wissen, um das andere Bild hier zu sehen, auch nicht, wann Vers 6 der silberne Strick zerreißt, die goldene Schale zerbricht, der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt. Das sind alles Bilder für etwas Wertvolles. Der silberne Strick, die goldene Schale. Bilder für das wertvolle Geschenk des Lebens. Es zerbricht, es zerreißt. Unser irdisches Leben ist kein ewiges Leben. Oder denken Sie in einer trockenen Umgebung wie Israel, wo Wüste rundherum ist. Das Bild des Eimers, der schöpft, das ist so das Bild des Schöpfens aus dem Vollen. Und wo Wasser ist, da ist Leben. Aber der Eimer, der aus der Lebensfülle schöpft, zerbricht. Mehr noch, das Rad, an dem man den Eimer runterlässt in den tiefen Brunnen, zerbricht auch. Es ist sozusagen nicht nur die Krankheit, die augenblicklich da ist, sondern auch das, womit ich noch dahin kommen kann, um ans lebende Element des Wassers zu kommen, zerbricht auch. Ich komme gar nicht mehr dahin. Das Leben wird unweigerlich vergehen. Und dann Vers 7, denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist. Staub zum Staub. Wie oft habe ich es gesagt an Gräbern von Menschen, die ich beerdigen musste, die gute Freunde von mir waren, Gemeindeglieder von mir waren. Staub zum Staub. Und irgendwo wächst heute schon der Baum, vermutlich, aus dem mal unseren Sarg zimmern wird. Und irgendwann, ich denke mir es manchmal, da werden Menschen, mit denen ich jetzt noch fröhlich zusammen bin, auch mal hinter dem meinen, hinter meinem Sarg hergehen und hinter deinem, werden Abschied nehmen. Unser Leben ist ein vergängliches Leben. So sehr wir viele Schöpfungsgaben aus Gottes Hand nehmen in diesem Leben, es ist vergänglich. Das gehört zu dem, was wir wissen als Christen. Da mag es andere geben, die fantasieren, ob man sich nicht irgendwann einfrieren lassen kann und irgendwie die Unsterblichkeit erreicht. Wir wissen, unser Leben, unser irdisches Leben, so sehr es Schöpfungsgabe Gottes ist, ist endlich. Und dann ist gut, dass da nicht Schluss ist. Mein Vortrag ist gleich Schluss, aber dass die Bibel da nicht Schluss ist. Und der Geist geht wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Das kommt, bevor dann im Blick aufs irdische Leben nochmal betont wird, es ist alles ganz vergänglich, spricht der Prediger, ganz vergänglich. Da ist vorher sozusagen mit Ausrufezeichen gesagt, es ist aber nicht aus der Ewigkeitsperspektive gesehen vergänglich. Irdisch gesehen ist es vergänglich, aber nicht von Gott her. Und wohlgemerkt, das ist Jahrhunderte vor jenem Sonntagmorgen gesagt, wo Jesus in Macht auferstanden ist und dem Tod die Macht genommen hat. Da kommt dies schon in der biblischen Weisheit des Predigerbuches. Wenn mein Staub wieder zum Staub wird, dann geht mein Geist zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. So wie Gott bei der Schöpfung in die Materie, in den Staub vom Ackerboden, Geist, Ruach hineingeblasen hat und hat sich verbunden und da ist eine lebendige Seele entstanden. So geht das beim Sterben wieder auseinander. Der Staub zum Staub, der Geist zurück zu Gott. Zwischenzustand, so würden wir sagen, und wartet auf die Auferstehung des Leibes, wo dann auch ein nicht mehr sterblicher Leib, nicht Fleisch und Blut, vereint ist und wir ewig in der Vollendung der Wege Gottes in verherrlichter Leiblichkeit auf ewig bei Gott sind und die neue Schöpfung erleben und den Schöpfer und Erlöser bejubeln. Dann allerdings ohne, dass der Lebensdurst am Ende endet, im Zerbrechen dieses Eimers, dieses Schöpfrads, dieser Quelle. Dann ist ewiges Stillen des Lebensdurstes da. Leute, ich möchte nichts anderes sein, unbedingt, solange ich lebe und ewig, als ein Christ. Wenn ich leben müsste mit der Perspektive von Prediger 1 und 2, und dann würde ich je nachdem, der eine, der macht die Arbeit, die Mühe, war ja Prediger 1, zu seinem Gott. Am Ende steht auf dem Grabstein, Mühe und Arbeit war dein Leben. Ja, Ruhe hat dir Gott gegeben. Wilhelm Busch hat kommentiert, das sollte auf dem Grabstein eines Pferdes stehen, aber nicht auf dem Grabstein eines Menschen, wenn das alles war. Der andere macht die Weisheit zu seinem Gott, am besten dafür den Nobelpreis kriegen, Bücher schreiben, Systeme sich erdenken. Ohne Gott vergänglich. Der andere genießt sein Leben in vollen Zügen, leistet sich alles, nimmt alles mit, am Ende vergeblich. Wenn das die Perspektive ist, wie kann man wirklich glücklich werden, wenn man kein Christ ist? Auf der einen, wie auf der anderen, wie auf der noch anderen Spur komme ich am Ende immer auf der gleichen Stelle an. Alles ist eitel. Und der Christ, der lebt dieses vergängliche Leben und erkennt auf diesem Wege, wo Gott ihm dauernd schon die Schöpfungsgaben reicht, für die er dankbar nur sagen kann, danke Vater. Ich hatte einen Studenten, der deutscher Vizemeister war im Berglaufen. Und irgendwann hat er die 160 Kilometer von Biel mitgelaufen, Europameisterschaft. Ich fragte ihn, wie er zurückkam, wie war es denn? Er hatte die Chance, ganz vorne zu sein. Er sagte, ich musste aufgeben bei ein paar 80 Kilometern. Warum, sage ich? Er sagte, bei einem Verpflegungstisch ist mir der Becher aus der Hand gefallen. Und ich war, hatte es eilig, ich war ganz vorne und rannte weiter und dachte, in 5 Kilometer kommt der Nächste. Und er sagt, dieser eine Becher mit Getränk hat mir dann gefehlt. Ab 60 Kilometer haben die Krämpfe begonnen, ab 80 habe ich aufgegeben. Und ich denke, auf unserem Lauf durch dieses Lebens, da hat Gott überall diese seine Verpflegungstische, wo er uns seine Schöpfungsgaben darreicht, wo wir zugreifen dürfen, sagen, danke Vater. Das sind irgendwie Ermutigungen auf dem Weg hin zum Leben. Und wir sind ja, das wissen wir haben heute nicht die ganze Bibel gepredigt, noch beschenkt mit allem geistlichen Segen. Den kenne ich genauso gut. Epheserbrief ist mir lieb und wert. Kapitel 1 und folgende. Gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Aber selbst im Epheserbrief heißt es doch dann bei den Kindern, gehorchen, damit du lange lebst auf Erden. Wird wieder die irdische Verheißung mit herangezogen. Wir sind voll gesegnet als Gotteskinder mit dem geistlichen Segen, ohne dass Gott es zurückgenommen hätte, dass wir auch beschenkt sind mit so vielen Schöpfungsgaben. Und deswegen diese Erfrischungen auf dem Weg, die sollten wir nehmen und sollten wissen und das unseren nichtchristlichen Freunden immer wieder an passender Stelle bezeugen. Und wenn die Tage kommen, wo wir sagen, sie gefallen uns nicht, und wir Abschied nehmen von diesem Leben, dann wissen wir, der Staub ist nicht das Letzte. Das Leben ist das Letzte. Kann man es besser haben als Christ? So beschenkt sein unterwegs und dann am Ende endet nicht alles unter der Erde, sondern im Leben, im vollen Leben der Ewigkeit. Das sind Weisheitsperspektiven. Damit kann man leben. Und ohne diese Weisheitsperspektiven, die uns die Bibel zeigt, möchte ich nicht leben müssen, denn sonst wäre ich ein Mensch, der eigentlich nur aufs Grab zulebt. Ich bin ein Mensch, der aus der Hand des Schöpfers kommt, ein Mensch, der aus der Hand des Erlösers lebt, ein Mensch, der täglich beschenkt ist und nicht vergisst, was Gott ihm Gutes getan hat, und ein Mensch, der weiß, ich bin für Ewigkeit geschaffen und mir ist schon hier die Ewigkeit ins Herz gelegt. Wir sind reich beschenkte Menschen. Das sagt uns biblische Weisheit. Und das ist mehr, als man an irdischen Lebensmottos je erreichen könnte und erdenken könnte. Ich hoffe, dass wir ganzheitliche, überzeugende Christen sind. Das braucht unsere Umwelt heute dringend. Solche Leute. Amen.